Liebe Gemeinde, in der Süddeutschen Zeitung war einmal zu lesen, wenn der Satz Jesus lebt wirklich geglaubt würde, dann müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssten strotzen vor Kraft. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, Jesus ist auferstanden. Stattdessen stehe ich mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich hier sind und nicht auf der Autobahn, dass wir an Ostern nicht unterwegs sind, sondern dass wir die Zeit haben, uns mit Ostern zu beschäftigen, die Zeit finden, zum Gottesdienst zu kommen, Ostern zu erleben und das neu auf uns einwirken zu lassen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber glauben wir wirklich noch, was wir glauben? Diese Frage legt sich für mich Ostern besonders nahe. Lassen wir uns herausfordern, auf diese Frage eine klare Antwort zu geben. Ich lese uns als Predigttext aus dem Auferstehungskapitel des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 20 bis 28. Wer seine Bibel bei sich hat, kann mit mir aufschlagen. 1. Korinther 15, 20 bis 28. Da jubelt Paulus: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als erster Christus, danach die, die Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis das er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt, denn alles hat er unter seine Füße gelegt. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm das alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allen. Ich möchte drei Herausforderungen gerne aus diesem Predigttext herauslesen und ich habe euch die drei Teile auch jeweils vorbereitet auf dem Beamer. Dann könnt ihr etwas mehr dem Verlauf folgen und auch dem Bibeltext. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi hat den Tod entmachtet. Wie eine Fanfare klingt für mich dieses Wort am Anfang dieses wunderbaren Textes. Hörst du auch das dicke Ausrufungszeichen, das hinter diesem Satz steht? Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden? Ein Ausruf, der eigentlich an Kühnheit gar nicht übertroffen werden kann. Denn wenn das stimmt, dann ist seitdem nichts mehr, wie es vorher war. Denn es hieß doch immer, von den Toten ist doch niemand zurückgekehrt. Wenigstens darauf konnte man sich doch verlassen. Wenn das aber nicht mehr stimmt, worauf ist dann noch Verlass? Dann wird alles anders. Dann müssen wir uns einstellen auf große Veränderungen. Der Apostel war sich im Klaren darüber, was er da so kühn verkündet hat. Wie steht es mit uns? Haben wir uns daran gewöhnt? Es gehört ja zu unserem Glaubensbekenntnis. Oder ist unser Alltag von dieser Gewissheit geprägt und getragen? Weil wir wirklich ihn im Alltag erleben. Denn wenn er auferstanden ist, dann muss er auch lebendig erfahrbar sein. Ist unser Herz von dem Wunsch erfüllt, es anderen mitzuteilen, dass Jesus lebt, damit sie es auch erleben? Dass ihr Leben aus der Endlosschleife der Verlorenheit und der Sünde rauskommt, in eine neue Zukunft hinein. Nun werden wir von Zeit zu Zeit aufgeschreckt von Theorien oder angeblichen Forschungsergebnissen, dass Jesus nun ganz einfach eines natürlichen Todes gestorben wäre. In Frankreich hätte er danach hergelebt, nachdem er den Kreuzestod irgendwie überlebt hat. Nach anderen war das in Israel oder in Indien. Ich habe mal einen Film gesehen mit dem Namen Das Grab Jesu. Angeblich hat man das Familiengrab Jesu und seiner Familie gefunden. Das sind in Stein gehauene Behälter, wo die Überreste aufgehoben waren von Jesus mit seinen Angehörigen. Beruht der Osterglaube vielleicht doch auf einem Irrtum oder sogar auf einer Täuschung? Diese Frage mag sich mancher verunsichert stellen. Hat Paulus den Mund zu voll genommen, als er gerufen hat, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden? Wir merken, es hängt eigentlich alles daran, dass das wahr ist oder nicht. Paulus hat unmittelbar zuvor die Frage gestellt, was wäre denn, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre? Die Meinung war damals übrigens schon verbreitet. Es gibt keine leibliche Auferstehung. Manche in der Gemeinde Korinth haben das sogar auch bezweifelt. Dass also die leibhaftige Auferstehung Jesu von den Toten bezweifelt worden ist, in Frage gestellt worden ist, ist also gar nicht neu. Die Frage gab es schon immer. Aber solche Theorien konnten immer wieder widerlegt werden. Oder sie haben sich einfach als schlichte Täuschung erwiesen. Wir dürfen Menschen, die uns darauf ansprechen, getrost darauf hinweisen. Allerdings beweisen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, können wir natürlich nicht. Man kann kein naturwissenschaftliches Experiment machen, ein chemisches oder physikalisches, um den Beweis zu führen, Jesus ist auferstanden. Natürlich geht das nicht. Aber die Auferweckung Jesu von den Toten ist eines der Ereignisse der Geschichte, die am besten überhaupt bezeugt sind. Unserem Predigtext voraus geht eine beeindruckende Aufzählung von Menschen, von denen gesagt wird, sie hätten den Auferstandenen gesehen nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung. Er sei ihnen erschienen. Und es ist so geschrieben, dass die Zuhörer und die Leser ermutigt werden, fragt doch mal nach. Ihr könnt das noch nachprüfen. Glauben wir wirklich, dass ein Glaube, der die Wahrheit, die befreiende Wahrheit im Mittelpunkt hat, auf einer solchen Lüge hätte aufgebaut werden können und leben können? Paulus hatte allen Grund zu rufen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und es ist übrigens auch nie in Zweifel gezogen worden, dass dieser erste Korintherbrief, in dem da steht, von Paulus stammt. Die Geschichte Jesu ist seit seiner Auferstehung längst über alle angeblichen Beweise weggegangen, er sei nicht auferstanden. Mögen die ewig Gestrigen weiter an ihren Theorien basteln, weil er nicht sein kann, was nicht sein darf, damit sie unbehelligt weiterleben können ohne Jesus. Mögen die ewig Gestrigen weiter ihre Theorien basteln und sie wieder verworfen sehen. Mit dem Auferstandenen Jesus hat für uns die Zukunft schon angefangen. Wir leben nach vorne hin, zum Ziel hin, mit dem Auferstandenen. Denn es ist möglich, dass wir eine Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir Anschluss finden können an ihn, indem wir uns an ihn wenden, indem wir ihn bitten, Herr, wenn du lebst, dann zeig es mir, dann lass mich es erfahren, ich möchte mit dir leben. Wenn es wahr ist, dann brauche ich dich. Dann, wenn du das erlebst, freu dich von Herzen, denn dann hast du auch eine gemeinsame Geschichte mit Jesus, dem Auferstandenen. Gott hat das Geschenk, dass ich in dem Orchester, wo ich mitspiele, vor etlichen Wochen bei der Wochenendfreizeit und dem Üben, Probenwochenende, mit einigen auch ins Gespräch über den Glauben kam und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich hörte mich sagen, ja, ich glaube, Jesus ist von den Toten auferstanden, denn ich habe ihn erlebt, ich habe ihn kennengelernt. Worauf einige sagten, ja, das ist verfasst wie in der Bibel. Ja. Nun ja, da wo wir Jesus als Auferstandenen begegnen, ist das wirklich wie in der Bibel? Es bestätigt sich, es bewahrheitet sich. Ja? Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Das ist herrlich, aber es ist noch lange nicht alles. Denn als Zweites sehen wir, dass mit der Auferstehung Jesu Gott beginnt, sein Reich aufzurichten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch durch Christus alle lebendig gemacht werden. An jeglicher seiner Ordnung, als erster Christus, danach die, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er abgetan hat, jede Herrschaft, Gewalt und Macht. Nichts weniger als das ist am Ostermorgen eingeläutet worden. Hinter Jesus steht eine unübersehbare große Zahl von Kandidaten der Auferstehung. Alle, die sich ihm angeschlossen haben und in denen Jesus lebt. Kandidaten der Auferstehung. Wenn Jesus auf der Erde sichtbar wiederkommt, werden sie auferstehen, sagt uns die Bibel. Und wir, die wir, wenn wir noch leben, werden dann direkt verwandelt werden, sodass wir ewigkeitstauglich sind mit einem neuen Körper, dass wir ewig und immer bei Jesus sein werden. Und dann richtet Jesus diese Königsherrschaft Gottes sichtbar auf der Erde aus. Dann regiert er als König. Aber das ist auch noch nicht alles. Denn das letzte Feind, sagt Paulus, wird der Tod abgetan, der Tod vernichtet. Und wenn das der Fall sein wird, dann werden alle Toten auferstehen. Wenn der Tod besiegt ist und endgültig vernichtet ist, dann werden alle Toten auferstehen. Alle Menschen, die von Anfang an der Erde und Schöpfung gelebt haben. Und nun findet das letzte Gericht statt und entscheidet über Tod und Leben der Menschen für Zeit und Ewigkeit. Aber ich habe mich gefragt, wozu brauchen wir denn eine solche weite Sicht überhaupt? Ist das nicht alles weit weg? Also beim Anblick dieser Welt, da könnte manchem ja doch wohl Zweifel kommen, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Müsste davon nicht mehr zu sehen sein? Die Welt ist bis heute ein riesiger, schrecklicher Tanzboden des Todes geblieben. Ein grausiger Schauplatz des Sterbens. Das bekommen wir Tag und Nacht durch die Medien mit. Hunderte und Tausende sterben täglich vor Hunger, obwohl es möglich wäre, jeden Menschen mit den nötigen Lebensmitteln zu versorgen. Und statt unsere Mittel zur Bekämpfung von Hunger und furchtbarer Krankheit und Armut einzusetzen, um Leben zu retten, werden jährlich Abermilliarden für Rüstungszwecke ausgegeben. Und das Töten geht weiter. Immer neue Bürgerkriege und Konflikte brechen auf, bringen Tod und Elend. Der sogenannte Islamische Staat verbreitet Tod und Schrecken. Boko Haram und andere Terroristen reißen Hunderte, Tausende zum Teil mit sich in den Tod. Und da ist immer noch diese große Zahl von dem Mutterleib getöteter Kinder, die so leicht in Vergessenheit geraten. Ungezählte sind mit dem Todesvirus AIDS infiziert. Und jeder von uns muss erkennen und erleben, wir werden geboren, um einmal zu sterben. Krankheit und Schmerzen bleiben uns nicht erspart, sie sind Vorboten dieses Todes. Welche eine unheimliche Macht übt der Tod doch aus bis zum heutigen Tag. Deshalb ist für mich eine solche Sicht, eine solche Schau des Apostels Paulus so wichtig, weil sie mir Mut macht, die Perspektive Gottes zu gewinnen für diese Welt. Mit der Auferstehung Jesu ist der Sieg über den Tod bereits vollbracht. Zwar ist dieser Tod als Gegenkönig sozusagen noch wirksam, aber die Auferweckung Jesu prophezeit auch dem Tod sein endgültiges Aus. Dass Jesus von den Toten auferweckt ist, das hat also nicht nur eine Bedeutung für unseren persönlichen Glauben. Damit fängt es ja an und ohne das ist alles Weitere auch nichts. Aber die Auferweckung Jesu ist für die ganze Welt geschehen. Das sagt uns Paulus hier. Sie gilt allen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle, also alle Menschen sterben, so werden in Christus alle Menschen lebendig gemacht werden. Ich wiederhole es, der christliche Glaube ist keine Privaterlösungsreligion. Sie ist eine Botschaft, die der ganzen Welt gilt, und die die ganze Welt auch verändern wird, zu seiner Zeit. Die Auferstehung Jesu ist der Auftakt dazu, dass Gott alle Dinge der Welt im Sinne seiner Königsherrschaft wiederherstellt, indem der Sieg Jesu sich offenbart und seine Kraft entfaltet. Darum klärt der Auferstandene stufenweise und wachstümlich die Machtfrage dieser Welt. Danach das Ende, wenn er das Reich, die Königsherrschaft, Gott und seinem Vater übergibt, wenn er abgetan hat jede Herrschaft, Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, wiederum steht als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Bevor diese Machtfrage gelöst werden konnte, hat Jesus die Schuldfrage geklärt. Denn der Tod kam durch einen Menschen, weil Adam sündigte und in ihm die Rebellion des Menschen gegen Gott und seinen Plan angefangen hat, wodurch der Mensch seinen eigentlichen Auftrag, nämlich König der Erde zu sein, im Namen Gottes zu regieren, eingebüßt hat und alles Unrecht in die Welt hineingekommen ist. Indem Jesus aber die Schuld auf sich genommen hat, hat er es ermöglicht, dass der Tod überwunden wird und dass etwas Neues in dieser Welt geschehen kann und anfangen kann. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Auf der Ebene von uns Menschen macht Christus wieder gut, was durch uns zerstört worden ist. Kommt das Unheil dieser Welt durch einen Menschen, so kommt auch das Heil, die Rettung der Welt von einem Menschen, von dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, Jesus Christus. Damit ein drittes: Die Auferstehung Jesu ermächtigt uns zum Einsatz, zum Handeln für die Königsherrschaft Gottes. Welch eine Perspektive öffnet sich vor unseren Augen mit diesem Wort? Der Sieg Jesu, so sagt uns Paulus auch an anderer Stelle, ist so mächtig, dass er auch die ganze Welt von der Vergänglichkeit befreien wird. Befreien von allen Feinden, die sie niederdrücken und zerstören. Von allen Feinden, deren letzter, weil hartnäckigster, der Tod ist. Nach seiner Auferstehung und Erhöhung zur Rechten Gottes regiert Jesus als König zur Rechten Gottes. Denn er muss herrschen als König, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Denn alles hat er unter seine Füße gelegt. Seitdem ist Jesus dabei, seine Macht vom Himmel auf die Erde auszuweiten und die Königsherrschaft hier auf der Erde auszubreiten. Paulus sagt den Christen in Ephesus an einer Stelle, wo er auch sagt, dass Christus über alle Mächte Herr ist, dass er diesen Herrn über alle Mächte der Gemeinde zum Haupt gegeben hat. Das heißt, die Gemeinde des Auferstandenen hat Teil an der Herrschaft ihres Herrn über allen Mächten, schon heute. Und im Namen Jesu dürfen wir diesen Sieg verkünden und dafür eintreten, dass die Macht Jesu sich auch offenbart durch die Gemeinde in dieser Welt. Feinde, von denen Paulus spricht, sind alle Kräfte eigentlich, die den Menschen, wie ihn Gott geschaffen hat, feindlich und zerstörend begegnen. Sei es ungerechte Herrschaft von Menschen über andere Menschen. Sei es alles Unrecht, das die Würde der Menschen heute vernichtet. Denn Gott hat uns Menschen nach seinem Bild erschaffen. Und ein ausgebeuteter Mensch, in ihm wird das Bild Gottes zerstört und beeinträchtigt. Sei es im Namen von Diktaturen, von Ideologien oder auch von Religionen. Da sind die Machtstrukturen in der Welt, die Ungerechtigkeit ermöglichen, die zu Armut und Elend führen, seien sie politischer oder wirtschaftlicher Art. Es sind die dämonischen Kräfte, die dahinter stehen. Es sind dämonische Kräfte, die Menschen beherrschen und versklaven, indem sie andere Götter anbeten und sich von Geist der Dunkelheit beherrschen lassen. Alles, was sich feindlich gegen Gott und seine Pläne stellt, die er mit uns Menschen hat, von all dem heißt es, all das hat er unter seine Füße getan. Jesus ist jetzt schon in seiner Stellung eingesetzt als Herr über alle Mächte und Herren Und er ist das Haupt von uns allen und gibt uns daran teil. Und nun regiert er vom Himmel her. Und Jesus hat auf der Erde keinen anderen Leib mehr als seine Gemeinde, zu der du und ich gehören dürfen, wenn wir an Jesus glauben. Durch dich und mich will er seine Königsherrschaft in deiner Umgebung ausbreiten, wirksam werden lassen, wenn wir an den Auferstandenen im Glauben angeschlossen sind. Der große Reigen des Lebens, er hat bereits seit 2000 Jahren begonnen gegen diesen schrecklichen Tanz des Todes. Zwar steht die Welt unter der Vollmacht, unter der Vormacht unheimlicher Mächte und Kräfte, menschliche Gewaltherrschaft oder satanische Mächte. Das Böse hat sich bis in die Strukturen der Welt hineingefressen und der Teufel verstärkt alle zerstörenden Kräfte noch. Aber Gott ist in Jesus Mensch geworden, um durch ihn diese rebellische, aufrührerische Welt für sich zurückzugewinnen. Im Bunde mit ihm können die, die Teil seines Leibes sind, zu seiner Gemeinde gehören, Teil und Speerspitze dieser Bewegung sein, die in der Welt heute seinen Sieg proklamiert. Wie wir es im Gottesdienst durch unsere Lieder getan haben. Proklamation des Sieges Jesu, des Auferstandenen vom Ostersonntag. Seinen Sieg proklamieren über die Macht der Finsternis mit aller Rebellion und Bosheit und damit schon bekennen, dass der Tag kommt, wo diese Mächte in sich zusammenbrechen. Wir dürfen Speerspitze sein der Bewegung des Reiches Gottes, indem wir dazu beitragen, dass Menschen gerettet werden aus der Macht der Finsternis. Dass Menschen erkennen, dass sie ohne Jesus oder gegen Jesus Irrtümern aufsitzen. Dass sie ihr Leben anderen Mächten ausliefern, die sie bestimmen, die sie quälen, die sie dominieren, zum Bösen hin. Jesus möchte, dass Menschen unter seine Herrschaft zurückfinden, damit ihr Leben frei wird von dem, was sie zerstört und was durch sie andere zerstört. Damit ihr Leben wieder einmünden kann in das, was Gott mit ihm vorhat. Und dass dadurch die Umgebung dieser Menschen auch verändert wird. Dass andere auch davon angesprochen werden, beeinflusst werden, sich auch dem zuwenden. Dass Einzelne verändert werden, Familien neu werden, gesellschaftliche Situationen sich verändern. Jesus hat zu Lebzeiten gesagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch die Finger Gottes, dann ist die Königsherrschaft Gottes bereits da. Deswegen ist es recht und gut, wenn Menschen im Namen Jesu sich für Gerechtigkeit einsetzen, gegen Menschenhandel, gegen die Ausbeutung von Menschen und den Ressourcen der Erde, weil dadurch Gottes Ehre verletzt wird. Wir dürfen wissen um die Versöhnung mit Gott, die in Christus schon geschehen ist, die für die Welt, für die Menschen schon bereit ist. Und darum dürfen wir uns einsetzen für die Interessen Gottes in dieser Welt. Wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dass das, was gottgemäß ist, auch und unter den Menschen zum Tragen kommt. Und das, was ihn und seine Ehre verletzt, verändert werden muss. Zu anderer Zeit habe ich schon gesprochen darüber, dass das schon oft geschehen ist. Denke ich nur an Wilberforce, den Christen, der sich vehement gegen die Sklaverei eingesetzt hat. Und das war der Anstoß dazu, dass sie daraufhin in vielen Stellen der Erde wirklich vergangen ist und der Mensch zu dem werden konnte, wie Gott ihn sich eigentlich gedacht hat, nämlich zu der Freiheit, zu der er berufen ist. Manchmal geschehen diese Veränderungen auch unsichtbar. Ich habe ebenfalls erwähnt, das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich an China denke. Wenn ich daran denke, wie noch vor 40 Jahren 1 Million Christen da waren. Und man dachte, die Kulturrevolution wird alles zerstören. Aber was geschehen ist, ist, dass in den Hauskreisen, in den Hausgemeinden Millionen Menschen zu Jesus gefunden haben. Und dass wir heute mit einer Zahl von vielleicht 100 Millionen rechnen dürfen, die an Jesus glauben. Das ist bei 10%. Das heißt, die Strukturen des Reiches Gottes sind in China bereits am Werden. Und ich bete und hoffe, dass die Zeit kommt, wo sie auch sichtbar werden. Wo dieses große Volk und dieses Land von einer Regierung regiert wird, die im Sinne Jesu handelt. Und dann werden Segenströme ausgehen. Vertrauen wir unserem Gott zu, dass sein Reich auch heute noch auf der Erde hier und da zum Tragen kommt. Freilich, das gibt es nicht so in einer geraden Linie, dass die Welt sich so im Laufe der Zeit so allgemein und vollständig ins Reich Gottes umwandelt so. Und dass am Ende alles da ist. Nein, es gibt Aufs und Abs. Nordkorea galt als ein Ort, wo die meisten lebendigen Christen in Asien gelebt haben. Wir wissen, wie es heute aussieht. Es kann sich aber wieder ändern. Denn die Herrlichkeit Christi ruht auf denen, die dort auch um seines Namens willen Schreckliches erleiden. Wir leben zwischen den Polen schon Auferstehung Jesu, schon der Sieg und dem noch nicht, was erst bei seiner Wiederkunft sichtbar vollkommen sein wird, bis schließlich ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Das sind aber alles Auswirkungen dessen, was am Ostersonntag geschehen ist. Ihr Lieben, wir stehen in einer Bewegung, deren Sieg nicht rückgängig gemacht werden kann. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht und nicht zurückgedreht werden kann und die Nacht nicht zurückkommen kann, so ist das Reich Gottes nicht aufzuhalten, bis es auf den Wegen, die Gott sich dafür ausgedacht hat, auch zum Ziel kommen wird. Und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen unseren Teil dazu beitragen. Bis dann das endgültige Ende aller ungerechten Herrschaft, Diktatur, Tyrannei und alles Bösen gekommen ist. Wenn unter Jesus als Haupt alles zusammengefasst ist, wie Paulus sagt, und er dann die vollendete Königsherrschaft Gott dem Vater übergibt und dann Gott sein wird, alles in allem. Ostern, Auferstehung Jesu, der Tod ist schon entmachtet. Auferweckung Jesu, das heißt, Gott fängt an, sein Reich auf diese Erde sichtbar auszurichten. Die Auferstehung, Weckung Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes ermächtigt uns, im Sinne der Gottesherrschaft zu handeln, damit sein Reich immer mehr kommt und wir weiter mit Inbrunst auch weiter beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, nämlich in der Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.